Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit mir und A. Lee Martinez. Diner des Grauens.
Beim vierten Loch war es offensichtlich, dass die Punktetabelle vollkommen unnötig war. Duke eroberte jedes Green mit einem einzigen Schlag seines rostigen Schlägers, während Earl es immer noch nicht geschafft hatte, wenigstens einmal einzulochen, bevor ihn die Sechs-Schläge-Regelung zwang, zum nächsten Feld weiterzugehen. Seine Laune verschlechterte sich sogar noch, als er protestierte, Minigolf sei nicht einmal ein richtiger Sport, und er würde es, wenn es in der Stadt wenigstens eine Bowlingbahn gäbe, Duke schon zeigen. Duke nickte, als wolle er ihm zustimmen, aber er hatte Earl schon bowlen sehen. Earl blätterte in der Broschüre herum, während Duke an Loch 5 abschlug.
»Hey! Hey, Jungs!«
Tammy und Chet standen am Ticketschalter. Sie hob sich auf die Zehenspitzen und schwenkte beide Arme über dem Kopf, während Chet bei Wacky Willy $12 blechte.
»Scheiße!« knurrte Earl zwischen zusammengebissenen Zähnen. »Das hat mir gerade noch gefehlt.«
Tammy ließ ihren Freund stehen und kam wie ein kleines Mädchen auf sie zugehüpft. Sie trug einen Faltenrock, eine weiße Baumwollbluse und einfache schwarze Schuhe mit Kniestrümpfen. Auf dem Zenit jedes Hüpfers hob sich der Rock und enthüllte ein paar Zentimeter ihrer straffen Schenkel. Weder Earl noch Duke konnten sich daran erinnern, was Chet trug.
»Hi!«
Ihr Lächeln strahlte heller als die Platzbeleuchtung. Earl sah gerade lange genug von seiner Broschüre auf, um ihr zuzunicken. Duke räusperte sich und spuckte in einen Tontopf.
»Pff, hey!«
Sie setzte sich neben Earl.
»Kennst du mich noch?«
»Ja. Tanja. Richtig?«
»Tammy, Dummerchen!«
Sie knuffte ihn leicht gegen die Schulter. Earl rückte etwas von ihr ab.
»Na, was macht ihr Jungs hier?«
»Minigolf spielen.«
Sie beugte sich vornüber, um ihre Strümpfe zu ordnen. Earl ertappte sich dabei, seinen Blick nicht von ihren Fingern lösen zu können, die an diesem kleinen Gummiband herumfummelten.
»Wer gewinnt?«
Dukes Ball schepperte ins Loch und verkündete ein weiteres Hole in One.
»Wir zählen nicht«,
antwortete Earl mit finsterem Blick.
»Cool!«
Chet erschien und reichte ihr einen Schläger und einen Ball. »Ich habe Blau für dich geholt, Babe. Wie du es magst.«
»Ja, danke. Hey, ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn wir mit euch spielen?«
»Wir sind sozusagen mittendrin. Im Spiel«, sagte Earl.
»Na und? Ich dachte, ihr zählt nicht.«
Er blickte ihr in die Augen und versuchte, ihre Meinung mit ein bisschen Hypnose zu ändern.
»Ihr wollt nicht mit uns spielen.«
»Klar wollen wir!«
Earl stellte seinen Willen scharf wie ein Messer.
»Nein, wollt ihr nicht.«
»Ach komm schon, das wird lustig. Ich versprech's.«
Der Vampir gab nach. Seine Hypnosekräfte waren nie verlässlich. Er benutzte sie auch nicht oft genug, und jedes Mal, wenn er es versuchte, bekam er davon Kopfschmerzen. Tammy ließ die ganze furchteinflößende Macht ihrer Grübchen und klimpernden Wimpern auf ihn niedergehen. Gegen solche Kräfte war er hilflos.
»Ja, klar.«
Sie hüpfte wieder auf und ab und wackelte genau an den richtigen Stellen.
»Toll!«
»Kann ich dich mal kurz sprechen, Baby?«
fragte Chet. Ihr Lächeln verwandelte sich augenblicklich in einen finsteren Blick, der genauso schnell wieder zu einem Lächeln wurde.
»Okay.«
Die Teenager entfernten sich und fingen einen geflüsterten Streit an.
»Na toll«, ächzte Earl.
»Hör auf zu jammern!«
»Du hast gut reden.«
»Ja, es muss schrecklich sein, wenn einem ein heißes 17-jähriges Mädchen auf die Pelle rückt. Mann, bin ich froh, dass ich nicht du bin.«
»Es ist gar nicht so toll, wie es sich anhört.«
»Och, sicher nicht. Sind nicht nymphomanische Teenagerinnen in der Tat ein Teil von Dantes sechstem Kreis der Hölle?«
Duke kicherte.
»Halt dein blödes Maul!«
Earl erwartete nicht, dass ihn der Werwolf verstand. Theoretisch könnte man meinen, eine überwältigende sexuelle Ausstrahlung zu haben, sei ein Vorteil. In Wirklichkeit war es aber auch nur Schikane. Er hatte das auf die harte Tour gelernt. Nicht lange nachdem er untot geworden war, hatte er dieses Talent entdeckt. Die wenigsten Leute waren sensibel genug, es zu spüren. Aber wenn es jemand doch tat, vor allem weibliche jemande, schien es ganz einfach. Er musste nur jemanden nehmen, der seine Augen nicht von ihm abwenden konnte und wusste, er musste rein gar nichts tun, um zum Schuss zu kommen, außer sich mit seinem Namen vorzustellen. Manchmal nicht einmal das. Es war toll. Ungefähr einen Monat lang. Dann schimmerten die Nachteile durch. Er konnte nie sicher wissen, ob eine Frau wirklich an ihm interessiert war oder aber an dem Vampir in ihm. Was kein großer Unterschied war, bis auf die Tatsache, dass nicht alle Frauen, die sich von ihm angezogen fühlten, so angenehm fürs Auge waren wie Tammy. Und es wimmelte nur so von eifersüchtigen Freunden und Ehemännern. Earl war erschossen, erstochen, 9 Meilen über eine holprige Straße geschleift worden. Und ein besonders wütender Ehemann hatte sogar eine Kettensäge mit erstaunlichem Geschick eingesetzt. Nichts davon hatte Earl ernsthaft verletzt, aber nur wenige Puppen waren es wert, von einer 9 PS Profi-Kettensäge zerteilt zu werden. Tammy hätte eine davon sein können. Sie beendete ihren Streit mit Chet, indem sie ihn schlicht ignorierte. Und schlenderte davon, obwohl er protestierend gestikulierte. Chet sah ihr unglücklich nach, doch es war klar, dass er in dieser Sache kein Stimmrecht hatte.
»Wer ist dran?«
fragte sie.
»Ladies first«, sagte Earl.
»Das ist ja so lieb! Danke!«
Sie beugte sich über die Markierung und schwenkte ihren Hintern vor ihm. Oder vielleicht auch nur ganz allgemein in seine Richtung, versuchte er sich selbst zu überzeugen. Unter Aufbietung jener Willenskraft, die nur jemand aufbringen konnte, der durch den Tod gegangen war, wandte Earl den Blick ab. Ein unangenehmes Knurren entrang sich Chets Kehle. Die nächsten 14 Löcher dehnten eine halbe Stunde auf die Länge von 20 Jahren aus. Earl las seine Broschüre, starrte in die Lampen und studierte seinen Golfball, bis er jede Vertiefung auswendig kannte. Er schaute in die Gegend und überall dahin, wo Tammy nicht war, in dem vergeblichen Versuch, sie zu entmutigen. Irgendwie schaffte sie es trotzdem immer, in sein Sichtfeld zu geraten. Es war unheimlich, wie sie überall da zu sein schien, wohin er schaute. Sie glitt anmutig hin und her, hierhin und dorthin, beugte sich über dies und kniete neben jenem und zog ihre Strümpfe zurecht und glättete mit schrecklichen Auswirkungen ihren Rock. Zugegebenermaßen brachte Earl nicht all seine Kraft auf, um ihr zu widerstehen, aber das Mädchen kannte seinen Körper und wusste, wie es ihn einzusetzen hatte. Er ertappte sich mehr als einmal beim Starren. Duke ebenfalls. Das schiefe Grinsen des Werwolfs schien festgewachsen zu sein. Chet machte einen sinnlosen Versuch, an der Seite seiner Freundin zu bleiben, doch er wurde ständig ausmanövriert und war immer einen Schritt hinterher. Der letzte Ball schepperte ins letzte Loch, einen Meter hohen Vulkan.
»Das war lustig«, sagte Tammy. »Wir würden gern nochmal spielen, aber Chet und ich haben noch was zu tun.«
Earl stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Sie streckte die Hand nach vorn und berührte ihn zum zweiten Mal an diesem Abend. Es war nur flüchtig. Nur eine leichte Hand in seinem Rücken. Doch genug, um einen Schauer an seinem Rückgrat hinunter in seine unteren Regionen zu schicken.
»Wir sehen uns«, sagte sie.
»Genau«, stimmte Chet durch zusammengebissene Zähne hindurch zu.
Das Teenager-Pärchen gab Wacky Willy die Ausrüstung zurück. Earl und Duke waren gerade dabei, dasselbe zu tun, als der Geist von Herbert Smythe an ihrer Seite erschien.
»Entschuldigen Sie bitte, aber ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass Sie da ein perfektes Spiel gespielt haben, mein Freund.«
Duke rollte den Golfball in seiner Handfläche herum.
»War nicht so schwer.« »Es ist sowieso alles nur Glückssache«, fügte Earl hinzu.
Herbert ignorierte ihn.
»Wie auch immer. Wie Sie sicher schon vermutet haben, bin ich dazu verdammt, auf diesem Platz zu spielen, bis ich ein perfektes Spiel schaffe. Ich beherrsche alle Löcher, bis auf Nummer 9, und ich hatte gehofft.«
»Sicher.«
»Wirklich? Danke. Ich weiß das ehrlich zu schätzen.
Kein Problem.
Tammy beobachtete den Werwolf, der dem Geist Golftipps gab, während der Vampir so tat, als läse er seine Werbebroschüre. Gleichzeitig ließ er ständig seinen Blick an ihrer Gestalt auf- und abwandern. Tammy war immer davon ausgegangen, dass Vampire schwerer zu verführen waren als normale Männer. Bestimmt würde es ein paar Grade schwieriger sein als bei Jungs im Teenageralter. Er war ja keiner. Earl leistete etwas falschen Widerstand, aber das war alles. Er gehörte ihr, wann immer sie wollte. Sie war furchtbar enttäuscht. Trotzdem war sie gleichzeitig fasziniert. Nicht von dem Vampir, sondern von dem Werwolf. Duke widerstand ihren Flirtangriffen besser als jeder andere zuvor. Sie ertappte ihn dabei, wie er sie mehrmals aus dem Augenwinkel anschaute, aber nur, wenn sie genau hinsah, und auch nur, argwöhnte sie, weil es ihm ziemlich egal war, wenn sie es bemerkte. Sie wollte ihn. Er war fett und grob, mit schwieligen Händen und fettigen Haaren, aber sie wollte ihn. Sie hatte noch nie zuvor jemanden gewollt. Sie ließ Chet ab und zu ran, um ihn ruhig zu halten, aber das war ein Mittel zum Zweck. Sie hatte Roger Simpkins einmal bis zum dritten Schritt gehen lassen, aber das war auch nur, weil er Denise Calhouns Freund war. Sie hatte Earl interessant gefunden, bis sie gemerkt hatte, dass die Tatsache, dass er ein unsterblicher Jäger der Nacht war, ihn nicht weniger zu einem Hampelmann machte. Sie war mal kurz in Boris Karloff verknallt gewesen, bis sie herausgefunden hatte, dass er im wahren Leben eine Schwuchtel war. Niemals zuvor jedoch hatte sie gefühlt, was sie für den Werwolf in der Lederjacke fühlte. Aber am Ende der Nacht würde er entweder tot oder verjagt sein. Für den Bruchteil einer Sekunde dachte sie daran, ihre Pläne zu ändern. Doch keine noch so große Menge schamloser Teenagerlust konnte sie von ihrer heiligen Mission abbringen. Was furchtbar schade war, weil sie sich ernsthaft mit dem Gedanken trug, ihre Unschuld an ihn zu verlieren. Chet zählte wohl kaum. Er war mehr eine lästige Pflicht als eine sexuelle Begegnung. Und eine kurze Pflicht noch dazu.
»Gehen wir, Babe?«
fragte Chet. Sie nickte. Sie stiegen auf Chets Motorrad und verließen den Parkplatz. Früher war Make-Out Barn ein bevorzugter Zufluchtsort für Teenager gewesen. Das leerstehende Gebäude war Schauplatz regelmäßiger Treffen mit heftigem Gefummel und linkischem Herumgetatsche gewesen. Es hatte sogar ein oder zwei Fälle von echtem Sex im Gebäude gegeben, wenn auch lange nicht so viele, wie es einen die Prahlereien im Umkleideraum glauben machen wollten. Das Gebäude war ein Ort für bestimmte Leute, vor allem für solche mit überschwappenden Hormonen und akne-induzierter Angst, vorzugsweise in Zweiergruppen. Ein Ort, an dem sie aus der endlosen Hölle fliehen konnten, als die Teenager ihr Leben wahrzunehmen pflegen, bis sie erwachsen werden und feststellen, dass die wirkliche Hölle im Allgemeinen um das mittlere Alter herum zuschlägt, wenn man entdeckt, dass das Leben entweder viel zu kurz oder viel zu lang ist. Tammy hatte dem ein Ende gemacht. Jede Priesterin brauchte einen Tempel, einen Ort, wo sie ihre verbotenen Künste in Ruhe und Frieden ausüben konnte. Das erste Mal, als ihre Mutter hereingeplatzt war, als sie die Geister beschworen hatte, hatte das erwiesen. Zu diesem Zweck hatte Tammy Make-Out Barn in Besitz genommen. Es war nicht schwer gewesen. Es hatte nur ein wenig sorgfältig kontrollierter Brandstiftung bedurft und eines einfachen Ritus der schaurigen Aura. Ihr Tempel war seitdem in Ruhe gelassen worden und eignete sich deshalb für ihre Bedürfnisse. Sie konnte ihre Vorsehung studieren, die Toten aufwecken und Leichen liegen lassen, um schwarze Magie aufzusaugen, ohne sich Gedanken um Kinder machen zu müssen, die nach den Freuden des Austauschs verschiedenster Körperflüssigkeiten suchten. Oder um Erwachsene, die eben diese Freuden unterbinden wollten. Sie ließ den Lichtstrahl ihrer Taschenlampe über die Leichen wandern. Das Ritual verlangte, dass sie in flachen Gräbern begraben wurden. Deshalb lagen sie in zentimetertiefen Löchern im Boden, von Kopf bis Fuß mit einer dünnen Erdschicht bedeckt. Das Zeichen derer, die den erdrückenden Schatten innewohnen, war in ihre Stirn eingeritzt. Die erste Stufe des Zaubers war bereits in Kraft getreten. Das stinkende Fleisch der Leichname war blassgrün und ihre Zähne zu Reihen von rasiermesserscharfen Reißzähnen geworden. Dicke, schwarze Krallen waren aus ihren Fingerspitzen gewachsen. Sie waren immer noch tot, würden sich aber bald erheben, um ihr zu dienen. Fröhlich grinsend holte sie die okkulten 7 Sachen aus ihrem Rucksack. Chad beleuchtete ein totes Gesicht.
Tammy?
Sie achtete nicht auf ihn. Tammy existierte innerhalb der Tempelmauern gar nicht.
Mistress Lilith?
Ja?
Er schlich in einem weiten Kreis um die toten Leute herum.
Was machen wir mit denen da?
Wir?
Sie kicherte über das Pronomen, als wäre Chad ein ebenbürtiger Partner innerhalb ihres Vorhabens.
Wir wecken die Toten auf.
Oh, okay. Wie Zombies, oder?
So ähnlich.
Das Ritual besaß auch gewisse Elemente der Zombie-Produktion, aber dies hier war eine viel gefährlichere Sorte von wandelnden Toten. Schon der Zauberspruch selbst barg für diejenigen, die ihn aussprachen, ein gewisses Risiko. Es war die schwierigste Leistung in schwarzer Magie, die sie je versucht hatte. Und falls etwas schief ging, würde jemand zerrissen werden, wenn ihre Lakaien erst auferstanden. Und falls etwas schief ging, würde jemand zerrissen werden, wenn ihre Lakaien erst auferstanden. Chad hatte sich freiwillig für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt, wenn es nötig werden sollte, obwohl er es im Augenblick noch nicht wusste. Er griff nach der schwarzen Kerze, die sie aufgestellt hatte. Sie schlug seine Hand weg.
»Fass nichts an!«
»Okay.«
Er warf einen nervösen Blick auf den nächsten toten Kerl.
»Und müssen wir uns wieder ausziehen?«
»Nein.«
»Oh, bist du sicher?«
»Ja.«
»Oh, okay.«
»Na gut«,
seufzte sie. Er lächelte dümmlich und streifte in Sekundenschnelle seine Kleidung ab.
»Du bist dran, Mistress Lilith.«
Chad grinste anzüglich, während sie sich auszog. Es war zwar nicht notwendig, erleichterte aber einiges. Chad würde so ziemlich alles tun, solange sie beide nackt waren, während sie es taten.
»Du hast diesen alten Knacker doch nicht wirklich gemocht, oder, Babe?«
fragte er, während er posierte und die Muskeln spielen ließ.
»Nein, natürlich nicht«,
antwortete sie. Tammy ordnete ihre Zutaten. Es war nicht viel dabei. Sie musste nur die Schatten rufen, damit sie von den Körpern Besitz ergriffen, wozu eine schnelle Beschwörung gehörte. Sie ließ Chad das gute Tafelsilber seiner Mutter und die Campingzeltpfosten ihres Vaters auslegen. Sie zündete die schwarze Kerze an und begann. Chad wusste genug. Er setzte sich still in eine Ecke, während sie arbeitete.
»Ich beschwöre dich aus der endlosen Nacht, aus dem eisigen Herzen der ewigen Ruhe, aus den Schatten, die nicht verbannt werden können, ich beschwöre dich!«
Sie legte ihren Finger auf die Buchseite, um die Stelle zu markieren, und schnappte ihr Taschenmesser. Nach weiteren 5 Minuten ständiger Beschwörungen piekte sie sich in den Zeigefinger.
»Die Ibindebär, du Bunkebill, Heibeit, Geibeistebern!« »Eber, Herr Bebt, Euboich!« »Eber, herbebt, Euboich! Eber, hebebt, Euboich!«
Sie schnippte einen Tropfen Blut auf die schwarze Kerze. Die Flamme flackerte und spie eine sonderbar dicke Wolke aus. Schreckliche und unergründliche Formen und Dinge bewegten sich in dem düsteren Rauch. Sie flüsterten und schnatterten, nur zu begierig darauf, in der Welt des Fleisches eine Form zu bekommen.
»Eber, herbebt, Euboich!«
rief Tammy.
»Eber, herbebt, Euboich! O bunt, gebehoborcht! Mei Beine, bewi, Billiben! Eber, herbebt, Euboich! Eber, herbebt, Euboich!«
Sie breitete die Arme aus. Ihre Taschenlampe warf furchterregendes Licht über ihr Gesicht. Zugleich huschte ein dunkler Schleier über ihre Augen. Chad wäre in kaltschweißigem Grauen erstarrt, wenn er es bemerkt hätte. Doch er war zu sehr damit beschäftigt, auf ihre wohlgeformten Brüste zu starren, die auf und ab hüpften, während Tammy ihre Beschwörungen ausführte. Der Rauch zog nach unten in die Münder und Augen der Leichname. Ein frostiger Wind wehte, das entsetzliche Geschnatter ebbte ab und Stille legte sich über Tammys Tempel. 10 Minuten später war immer noch alles still. Chet riskierte es, die Stimme zu erheben.
»Mistress Lilith, war das alles?«
Sie blätterte in ihrem Necronomicon, um herauszufinden, an welcher Stelle es schiefgelaufen war. Er wagte sich aus seiner Ecke hervor und stellte sich neben sie.
»Sie stehen nicht auf.«
»Das habe ich gemerkt.«
»Was ist schiefgelaufen?«
»Halt die Klappe, Blödmann, und lass mich nachdenken.«
Er schlang einen Arm um ihre Taille.
»Ich weiß nicht, wie es den toten Typen geht, aber ich glaube, Big Jimmy fängt an aufzustehen.«
Sie war gerade dabei zu überlegen, in welches von Chets Körperteilen sie ihre Fingernägel graben sollte, als die Kerze flackerte. 5 krächzende Stöhnlaute erhoben sich. Tammy schnappte sich ihre Taschenlampe und richtete sie auf die Leichname. Ihre Lakaien setzten sich auf und erhoben sich langsam und schwerfällig auf die Füße. Die 4 wandelnden Toten mit 2 funktionierenden Beinen standen gekrümmt und zum Sprung bereit. Der 5. einbeinige Leichnam hüpfte im Versuch, das Gleichgewicht zu halten, ungeschickt herum. 5 wachsame, milchige Augenpaare starrten ihre neue Herrin an, in Erwartung ihres ersten Befehls und vielleicht ihrer ersten Mahlzeit. Chet drängte sich enger an Tammy, entweder aus Entsetzen oder, was recht wahrscheinlich war, um die Gelegenheit zu nutzen, sie anzufassen. So oder so, sie stampfte ihm auf den Fuß, um ihn fernzuhalten. Sie deutete auf die Tür.
»Geht los«,
wisperte sie.
»Geht los und stillt euren gottlosen Hunger am Fleisch meiner Feinde.«
Die Leichen schlurften oder hopsten, um ihre Waffen in Form von Messern, Salatbesteck und Zeltstangen zu holen. Sie schwankten einer nach dem anderen aus der Scheune. Das letzte tote Ding zögerte lang genug, um seiner Herrin einen boshaften Blick zuzuwerfen. Und dann waren sie weg. Tammy hob die Hände über den Kopf und kicherte das unheilvolle Kichern eines Schulmädchens, das mit den Legionen der Dunkelheit verkehrte und einen Heidenspaß dabei hatte. Sobald Duke den Wagen auf dem Parkplatz des Diners anhielt, sprang Earl heraus, schnappte sich den ramponierten Kassettenrekorder von der Ladefläche und ging die Straße hinunter.
»Wo gehst du hin?«
»Ich besorg mir was zu essen«, antwortete Earl.
»Irgendein besonderer Grund, warum du den Kassettenrekorder mitnimmst?«
»Ist ein weiter Weg.«
»Denk dran, der Sheriff will dich sprechen.«
»Ich bin irgendwann wieder da.«
Earl trat aus dem Licht der Leuchtreklame des Diners und wurde von der Nacht verschluckt. Er ging etwa eine halbe Meile die Straße entlang, bevor er umdrehte. Er fühlte sich den Schikanen, den Duke ihn aussetzen würde, wenn der Werwolf herausfand, dass er einen Geist besuchte, nicht gewachsen. Er würde nicht viel sagen. Nicht mit Worten. Aber Duke konnte mehr mit einem Blick ausdrücken als jeder andere, den er kannte. Earl hatte glasfressende, stahlharte, betrunkene Kerle vor Entsetzen zitternd zurückweichen sehen, wenn Duke auch nur eine Augenbraue hob. Earl konnte es nicht nachvollziehen. Er wusste nur, dass er den hochgezogenen Augenbrauen und dem wissenden Lächeln, das Duke ihm zuwerfen würde, wenn der Werwolf etwas von seiner Friedhofsverabredung erfuhr, nicht gewachsen war.
»Es ist keine Verabredung«, erinnerte er sich selbst verbal. »Es ist einfach ein...«
Er suchte nach einem weniger unangenehmen Wort.
»Nur ein Termin.«
Er runzelte die Stirn. Das war ein Tick zu formell.
»Geselliges Beisammensein?«
versuchte er. Aber das klang auch nicht gut. Nicht, wenn es nur 2 Leute waren, die beisammen saßen.
»Sitzung!«
Er wusste nicht, was es war, aber es war definitiv keine Verabredung. Kathy war einsam und er war einfach nur nett. Das war alles.
»Rendezvous«,
versuchte er, aber das Wort war so französisch, dass es sofort romantische Schlüsse zuließ.
»Es ist nur eine Sache«, entschied er schnell. »Eine nette Sache, das ist alles.«
Er schlich geduckt zum Friedhof hinauf, damit niemand ihn vom Diner aus entdecken konnte, obwohl er ziemlich sicher war, dass keiner so genau hinschauen würde. Nur zur Sicherheit sprang er an der dunklen Seite des Friedhofs über den zerbrochenen Zaun.
»Sie sind gekommen«,
sagte Kathy. Sie lächelte. Und obwohl Earls Körper nicht genau wie ein sterblicher Körper reagierte, spürte er trotzdem ein seltsames Flattern im Magen.
»Ich hatte es versprochen. Ich habe das hier mitgebracht.«
Er hielt den verbeulten Kasten hoch.
»Ich dachte, Sie würden vielleicht ein bisschen Musik hören wollen, weil, ich meine, es ist wahrscheinlich schon eine Weile her, seit Sie das letzte Mal die Gelegenheit dazu hatten.«
Er kramte ein paar Kassetten aus seinen Taschen hervor.
»Ich habe Elvis und Randy Travis, B.B. King, Buddy Holly...«
»Buddy Holly, das wäre ganz toll.«
»Sie sind tatsächlich schon eine Weile hier.«
Er legte die Kassette ein.
»So lang auch wieder nicht. Ich mag Buddy Holly einfach.«
Buddy schmetterte gerade ein Lied, das so sehr vom Knattern des Geräts übertönt wurde, dass es kaum noch erkennbar war. Earl fummelte an den Knöpfen herum, um das Problem zu beheben, doch das Rauschen blieb. Er gab auf und setzte sich neben Kathy auf ihr Grab.
»Wie war Ihr Tag?«
fragte er.
»Wie immer, wie immer. Ich habe ein paar Vögel gesehen. Ich glaube, es waren Enten. Und ein Käfer ist vorbeigefahren. Hab schon lange keinen mehr gesehen.«
»Man hat wieder angefangen, sie zu produzieren. Heißen jetzt Beetle.«
»Cool.«
»Der Motor ist neuerdings vorn.«
Sie runzelte die Stirn.
»Das ist blöd. Dann ist es gar kein richtiger Käfer mehr, oder?«
»Nö«,
stimmte er zu. Sie hörten eine Weile der Musik zu. Sie sang den Text lautlos mit.
»Wie war Ihr Tag?«
fragte sie.
»Okay, ich hab geschlafen.«
»Oh, stimmt ja. Hab ich vergessen. Müssen Sie tagsüber schlafen oder können Sie herumlaufen, wenn Sie wollen?«
»Ich bin ziemlich tot, wenn die Sonne aufgegangen ist.«
»Träumen Sie?«
»Vampire träumen nicht.«
»Nie?«
»Naja, wir schlafen nicht richtig. Wir schalten eher ab.«
»Schade.«
Kathy nickte im Takt der Musik. Earl dachte daran, ihr den Arm um die Schulter zu legen, aber es erschien ihm nicht richtig. Er wollte es zwar, dachte er, aber es war vielleicht noch ein bisschen zu früh. Und was, wenn sie seinen Arm gar nicht um ihre Schulter haben wollte? Nur weil er sie berühren konnte, hieß das ja nicht unbedingt, dass sie es auch wollte. Dafür, dass es nur eine nette Sache war, fühlte es sich fast schon wie eine Verabredung an. Es war lange her, dass er eine gehabt hatte, und er war noch nie sehr gut darin gewesen. Kathy streckte die Hand aus und nahm seine Hand in ihre. Er war froh, dass sich Untote keine Sorgen über schweißige Hände machen mussten. Sie lächelte wieder. Er lächelte zurück.
»Also, dieser Friedhofswächter-Job«, sagte sie. »Wie funktioniert das? Ich meine, ich kann nichts tun. Wie soll ich dann auf irgendwas aufpassen?«
»Ich bin nicht ganz sicher. Haben Sie schon versucht, irgendwas zu tun?«
»Was zum Beispiel?«
»Keine Ahnung, aber nur weil Sie körperlos sind, heißt das keineswegs, dass Sie nichts tun können. Ich kannte einen Geist in Alabama, der Nebel- und Kettenrasselgeräusche machen konnte, und ein anderer in South Dakota ließ Glas zersplittern und konnte kleinere Dinge bewegen.«
»Wie haben die das hingekriegt?«
»Sie haben es einfach gemacht. Ich weiß nicht viel über Geisteskräfte, aber ich glaube nicht, dass es besonders kompliziert ist.« »Es ist bloß Übung nötig, denke ich.«
Kathy ließ sich rückwärts auf ihr Grab sinken.
»Die Sache, dass Vampire ihre Gestalt verändern können, das stimmt doch nicht, oder?«
»Doch, es stimmt.«
Sie stützte sich auf die Ellbogen.
»Nie im Leben.«
»Klar.«
Der Geist grinste mit argwöhnischem Charme.
»Sie veräppeln mich. Es kann nicht gehen, dass jemand, auch kein Vampir, sich in eine Fledermaus oder in einen Wolf verwandeln kann.«
»Und Nebel«, fügte Earl hinzu.
»Genau, das ist einfach unmöglich.«
»Wie Geister und Vampire?«
»Okay, Schlaukopf, zeigen Sie es mir.«
In ihrer Stimme lag ein neckender Zweifel. Wenn es von jemand anderem gekommen wäre, hätte es ihn geärgert. Weil es von ihr kam, konnte er nur übermütig grinsen. Er verbeugte sich.
»Als ersten Trick möchte ich eine kleine Gestaltwandlung vorführen, die ich den Wolf nenne.«
Sie streckte die Arme aus und klatschte leicht und aristokratisch in die Hände. Wie die meisten seiner Vampirtalente hatte Earl auch die Gestaltwandlung nie ganz in den Griff bekommen. Er hatte aber eigentlich auch nie Grund dazu, und bei den wenigen Gelegenheiten, als er es getan hatte, war er hinterher immer steif und verspannt gewesen. Kathy hatte schon recht. Die Gestalt zu verändern war eine der schwierigeren Leistungen, die Vampire versuchen konnten. Sie beinhaltete viele verschobene Knochen, verdrehte Muskeln und umgeschichtete Organe. Ganz zu schweigen von der Verlagerung der Extrakilos, die einen Wolf von einem Menschen trennen. Sie schmolzen weg, aber all dieses nicht existierende Gewicht schien einem als Wolf auf der Blase liegen zu bleiben. Oder vielleicht war es auch nur der hündische Instinkt, der das Bedürfnis weckte, auf alles zu pissen. Earl beugte sich vornüber und ballte die Hände zu festen Fäusten. Er grunzte und schüttelte sich vor Anstrengung. Dann entspannte er sich mit einem befremdlichen, die Eingeweide erschütternden Grollen. Und nichts passierte.
»Alles in Ordnung mit Ihnen?« fragte Kathy.
Earl stützte sich auf einen hölzernen Grabstein.
»Ja, nur einen Moment. Der Anfang ist der schwierigste Part.«
Er richtete sich kerzengerade auf, versuchte, etwas Würde wiederzugewinnen. Und versuchte es noch einmal. Er brauchte eine ganze Minute, um seinen Willen zusammenzunehmen und durch seinen Körper strömen zu lassen. Zunächst fühlte es sich wie die Mutter allen Stuhlgangs an. Das glucksende, warme Gefühl begann in seinem Darm und breitete sich von dort aus. Wenn es einmal angefangen hatte, musste er es nur überstehen. Seine Verwandlung war viel weicher als Dukes. Während die Bestie in Duke buchstäblich in einer grauenhaften, Übelkeit hervorrufenden Metamorphose aus ihm hervorbrach, wirkte Earls Verwandlung eher wie ein fließender Moment voller Anmut. Außerdem verwandelte sich seine Kleidung, anders als bei Duke, mit ihm und verschwand dahin, wo auch immer sein zusätzliches Gewicht ging. Der Mann verschmolz zum Wolf. Nicht zu diesem halb affenartigen Monster, zu dem Duke wurde, sondern zu einem bescheidenen, ungezähmten Hund. Als Wolf sah Earl eher wie ein knochiger Mischling aus, als wie ein wildes Raubtier. Kathys Augen leuchteten vor Entzücken.
»Das ist fantastisch!«
Earls Lippen öffneten sich und er entblößte in einem hündischen, stolzen Grinsen lange, gelbe Zähne. Er brauchte einen Augenblick, um seine Vierbeinerform zu ordnen und das Bedürfnis zu verdrängen, auf all die Grabsteine in der Umgebung zu pinkeln. Sie streckte die Hand aus und kraulte seine Schnauze. Dann kratzte sie ihn unterm Kinn. Er war versucht, sie auf den Rücken zu rollen und sie seinen Bauch kraulen zu lassen, überlegte es sich aber schnell wieder anders. Nackte Hunde hatten es schwerer als vollständig bekleidete Menschen, gewisse biologische Reaktionen zu verbergen. Er ließ sie ein paar Minuten lang seine Ohren kraulen, bevor er zum nächsten Kunststück überging. Nachdem er den Bogen wieder heraus hatte, fiel die Verwandlung vom Wolf in eine Fledermaus überraschend leicht. Er drehte ein paar schnelle Runden über dem Friedhof, während sie staunend zusah. Ein Gefühl großer Befriedigung überkam ihn, als er sah, wie sie sich amüsierte. Es änderte nichts an ihrer Situation, zumindest aber lenkte es sie ab. Er entschied, ein wenig optimistisch zu versuchen, sich in Nebel zu verwandeln. Das hatte er vorher erst 4-mal getan. Beim letzten Mal war er nur einen Moment unkonzentriert gewesen und hatte seine Beine an einen plötzlichen Windstoß verloren. Aber für ein weiteres von Kathys Lächeln war er auch bereit, ein oder zwei Gliedmaßen einzubüßen. Es stellte sich als leichter heraus als seine bisherigen Verwandlungen. Eine Wolke von sich kräuselndem Nebel. So trieb er in der Brise, während er darauf konzentriert blieb, all seine schwebenden Moleküle beieinander zu halten. Kathy ließ ihre ektoplasmischen Finger durch seinen Körper gleiten. Ein Prickeln lief durch seine substanzlosen Nerven. Hätte er jetzt Knie besessen, sie hätten bei dieser intimen Berührung gezittert. Stattdessen vollführte seine neblige Gestalt einen erregt wirbelnden Looping. Er hoffte, dass sie es nicht bemerkt hatte. Die Rückverwandlung in einen Mann erwies sich dagegen als schwerer, als er es in Erinnerung hatte. Es war viel Zeit und Willensstärke nötig, um all seine umherstreifenden Teile zu versammeln und sie dazu zu bringen, wieder seine physische Gestalt anzunehmen. Er war nicht ganz sicher, hatte aber das Gefühl, dass es einige seiner inneren Organe nicht zurückgeschafft hatten. Er verspürte eine unbestimmte Leere, wo seine Leber und seine Milz hätten sein sollen. Dann verbeugte er sich zu einer weiteren Runde Applaus.
»Das ist beeindruckend«, stellte sie fest.
Earl hätte ja die Achseln gezuckt, doch seine schmerzenden Schultern waren dazu nicht in der Lage. Ein weiser Vampir dehnte sich immer, bevor er Formen annahm. Das sagte einem schon der gesunde Menschenverstand. Ein brauner Streifenwagen hielt vor dem Diner. Ein großer, schlanker Mann, von dem Earl annahm, dass es der Sheriff war, stieg aus und ging hinein. Buddy nahm eine rauschende Darbietung von Peggy Sue in Angriff, die klang, als würde sie direkt von den äußeren Regionen der Galaxie ausgestrahlt. Kathy sprang auf und nahm Earls Hände.
»Das ist mein Lieblingslied. Wollen Sie tanzen?«
»Ich bin kein guter Tänzer.«
»Das macht nichts. Ich auch nicht.«
»Ich weiß nur, wie Walzer geht.«
»Wirklich? Ich auch?«
Earl warf einen Blick auf den Streifenwagen. Der Sheriff konnte noch 5 Minuten warten. Sie kam näher und führte seine Hände auf ihren Rücken. Sie begann den Tanz und überließ ihm sanft die Führung. Anfangs war er zu beschäftigt damit, im Kopf mitzuzählen und offenen Gräbern auszuweichen, um es zu genießen. Und obwohl sich Ektoplasma vorher immer kühl angefühlt hatte, verschaffte ihm irgendetwas an Kathy ein unangenehm warmes Gefühl. Doch nach und nach, ohne dass er es merkte, zog sie ihn näher an sich und legte ihren Kopf auf seine Schulter. Sich gegenseitig in den Armen haltend, drehten sie sich langsam über den Friedhof. Sie tanzten auch dann noch weiter, als Buddy vollends von statischen Geräuschen verschluckt wurde. Sie roch nach blühenden Rosen und frisch umgegrabener Erde. »Rochen so alle ektoplasmischen Wesen?«, fragte er sich. »Oder nur sie?« Noch nie war er einem Geist so lange so nah gewesen.
»Weißt du, Earl, du hattest recht.«
»Ja? Womit?«
»Du bist kein guter Tänzer.«
»Ich bin der einzig Verfügbare«, antwortete er grinsend.
»Auch wieder wahr.«
Er hielt sie auf Armeslänge von sich ab, und sie drehte sich einmal. Dann fiel sie zurück in seine Arme.
»Earl, wie alt bist du?«
»Kommenden Mai, 97.«
»Sieht man dir gar nicht an?«
»Naja, ich versuche nicht in die Sonne zu gehen. Das schützt vor Falten.«
Sie lachte. Das Lachen flatterte über den Friedhof und hinüber in die Welt der Lebenden. Ein Sterblicher, der vorbeikam, hätte angehalten und sich gefragt, woher es kam. Er hätte einen Mann gesehen, der mit einer nicht vorhandenen Partnerin tanzte und beschlossen, sich besser um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Earl und Kathy hörten auf zu tanzen und sahen sich in die Augen. Strähnen ihres geisterhaften Haares wehten in der leichten Brise über ihr Gesicht. Er strich sie weg und liebkoste ihre Wange. Ihre blauen Lippen öffneten sich beinahe unmerklich. Sie kamen sich näher. Earls Herz schlug in seiner Brust. Einmal. Zum ersten Mal in 69 untoten Jahren. Und dann stieg hinter ihm ein Schatten auf und jagte einen Holzpflock durch sein Herz. Seine Augen wurden glasig und er fiel zu Boden.
Earl!
Der Schatten kroch vorwärts. Kathy konnte in der Dunkelheit besser sehen als die Lebenden bei Tageslicht. Aber diese Kreatur konnte sie nicht richtig erkennen. Sie glich einem Aal aus schwarzem Rauch, der durch die Nacht glitschte. Der Schatten kroch vorwärts. Im einen Moment schien das Ding fast menschliche Gestalt zu besitzen, im nächsten war es eine sich windende Ansammlung von Ranken. Aber meistens war es ein Klumpen sich verändernder Schatten, die sich weigerten, von geisterhaften Augen klar wahrgenommen zu werden. Es beachtete sie nicht und beugte sich bedrohlich und gestaltlos über Earl.
»Geh weg von ihm!«
schrie Kathy. Der Schatten ignorierte sie und ließ geschwärzte Gliedmaßen über den Vampir gleiten.
»Ich sagte, geh weg von ihm!«
Sie schlug ohne nachzudenken zu. Sehr zu ihrer Überraschung trafen ihre ephemeren Fäuste auf einen Wulst aus Dunkelheit, der ein Kopf hätte sein können. Das Ding quietschte und wich zurück. Kathy bewegte sich zwischen Earl und dem Schatten. Der nahm eine beinahe menschliche Gestalt an. 2 blutrote Augen flackerten. Kathy begegnete seinem Blick mit einer Furchtlosigkeit, die davon herrührte, dass sie tot war, und auch von dem Wissen, dass es nur wenig mehr gab, was man ihr noch antun konnte. Das hoffte sie zumindest.
»Verschwinde!«
Da lag etwas in den Augen des Dings. Es war keine Angst. Vielleicht der Respekt vor einer anderen Schattenkreatur. Vielleicht Achtung vor ihrer Entschlossenheit. Was auch immer es sein mochte, der Schatten entschied, dass der Vampir nicht wichtig genug war, um sich ihr entgegenzustellen. Er glitt davon, Kathy bemerkte plötzlich, dass er nicht allein war. Vier weitere Formen schlichen über den Friedhof. Die fünf kaum wahrnehmbaren Nebelbänke rollten die Straße entlang in Richtung Diner. Eine trat neben das Neonschild des Diners und gerann unter dem grellen Licht zu einer festen Form. Es war ein Mann, oder etwas, das einmal ein Mann gewesen war, mit grüner Haut und zerlumpter Kleidung. Es hob den Kopf ins Licht und zischte. Die Raben auf dem Schild krächzten laut und flogen davon. Das Leuchtschild erlosch und die Kreatur wurde wieder zu einem Schatten, der in der Dunkelheit verschwamm. Kathy wandte sich zu Earl um. Er atmete nicht, bewegte sich nicht. Er lag nur da mit einem Holzpfahl in der Brust und starrte mit leerem Blick nach oben. Sie wusste nicht, ob er tot war, aber er hatte ihr gesagt, dass ein Pflock durch das Herz nicht tödlich war. Oder dass er tödlich war? Sie konnte sich nicht erinnern.
»Verdammt, Earl, sei nicht tot, bitte, sei nicht tot!«
Sie drehte ihn auf den Bauch und packte den Pfahl. Er steckte in dem Vampir, deshalb konnte sie ihn anfassen. Sie zog. Er steckte fest. Sie hielt Earl mit einem Fuß auf dem Boden und drehte und zerrte. Die Stange bewegte sich. Nicht viel, kaum einen Zentimeter.
»Komm schon!«
knurrte sie, während sie ihren Griff verstärkte und mit aller Kraft zog. Und die Ghoul quollen weiter in Richtung Diner. In Gills All-Night Diner saßen Duke und Marshall Cobb an der Theke und tranken Kaffee, während Loretta die Salz- und Pfefferstreuer auffüllte.
»Rausgefunden, wohin diese Leichen verschwunden sind?« fragte Duke zwischen zwei Schlucken.
»Hab ein Bein und ein paar Reifenspuren gefunden«, antwortete Sheriff Cobb. »Hab das Bein und ein paar Fotos von den Spuren rauf nach Whitewater zur Analyse geschickt. Fingerabdrücke, Haarfasern, solche Sachen. Führt wahrscheinlich zu nichts, ist aber den Versuch wert.«
Er nahm einen Schluck aus seiner Tasse.
»Was ist mit Ihnen? Irgendwelche Fortschritte in Ihrer Sache?«
»Wir arbeiten dran.«
»Naja, ich wäre dankbar, wenn Sie mich über alles, was Sie herausfinden, auf dem Laufenden hielten.«
Er sah auf die Uhr.
»Ihr Freund scheint ein bisschen spät dran zu sein. Er würde doch nicht versuchen, mir aus dem Weg zu gehen, oder?«
»Der kommt schon noch.«
»Ich schätze, da muss ich mich auf Sie verlassen, weil er Ihr Freund ist und Sie ihn besser kennen als ich.«
Loretta schenkte dem Sheriff nach.
»Du wirst keinen Ärger mit den Jungs haben, Marshall. Das sind anständige Typen.«
»Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Trotzdem wäre es nett, ihn mal zu treffen. Der Freundlichkeit halber.«
Duke neigte den Kopf und lauschte. Ein leises Zischen, mehrere leise Zischlaute, drangen in sein übernatürliches feines Gehör. Er atmete tief durch seine sensiblen Nasenlöcher ein. Da lag etwas in der Luft, sogar für seine Sinne fast zu undeutlich. Es stank nach Verwesung, schwärzester Magie und Dämonen. Es war der unmissverständliche Geruch von Ghoulen. Sämtliche Lichter im Diner flackerten.
»Verdammt!«
fluchte Loretta. Für einen Warnruf blieb keine Zeit. Duke warf seine Lederjacke ab, als die Lichter ausgingen und Dunkelheit über das Diner fiel. Düstere Gestalten, eben noch außerhalb seiner Wahrnehmung, stürzten nun durch die Eingangstüren. Glasscherben verteilten sich mit ohrenbetäubendem Klirren über das Linoleum. Duke verwandelte sich und zerfetzte dabei seine Kleidung. Zur Bestie zu werden, dauerte nur Sekunden. Doch er war gerade mitten in diesem Verwandlungsprozess, als sich die Schatten auf ihn stürzten. Sheriff Cobb und Loretta kämpften immer noch mit der Dunkelheit. Der Sternenhimmel warf schwaches Licht durch die Fenster. Gerade genug, dass man den massigen Werwolf, der mit den Schatten rang, erkennen konnte. Sie quollen und krochen über ihn. Er versuchte, einen davon zu greifen. Er glitt wie ein Brocken wässriger Gelatine mit drei Schichten Schmieröl durch seine Finger. Das Ding krabbelte seinen Rücken hinauf und stieß Duke grob ein Messer zwischen die Rippen. Der Werwolf heulte auf, als ihn das Silber berührte. Der Ghoul drehte die Klinge und drückte sie tiefer hinein. Duke schrie gellend. Er wirbelte zuckend vor Schmerz in dem dunklen Raum herum. Der Ghoul glitt von ihm weg. Der Werwolf sank auf die Knie. Die Ghule glitschten durch das Diner, unter die Tische, über die Sitzecken und den Fliesenboden. Sheriff Cobb zog sein Revolver und mühte sich ab, einen Schuss auf diese zischenden, glitschigen Dinger abzugeben. Eines davon stand kaum einen Meter von ihm entfernt. Er schaffte es trotzdem nicht, seinen Blick deutlich darauf zu richten. Wesentliche Punkte konnte er nicht erkennen. Was im einen Moment aussah wie ein Kopf, wurde im nächsten zu einem Arm. Dann war es ein unförmiger Fuß oder möglicherweise ein Schwanz.
»Mach Licht!«
keuchte Duke zwischen zwei pfeifenden Atemzügen. Loretta rannte in die Küche. In der Dunkelheit waren Ghule nicht vollkommen körperlich. Sie blieben in einem halbmateriellen Zustand, gerade substanzlos genug, dass sie gehörig nerven konnten, aber doch fest genug, um zu kratzen, zu beißen und zu stechen. Duke konnte die lebenden Schatten kaum um sich kreisen sehen und sich noch viel weniger gegen sie wehren. Er zog das Silberbesteck aus seiner Seite und quiekte wie ein verletzter Welpe. Er warf das Messer weg. Ein ghoulischer Klumpen schnappte die Klinge. Sie umzingelten den Werwolf, vollkommen desinteressiert an den menschlichen Insassen des Diners. Er stürzte sich auf den nächsten Ghoul. Seine bösartigen Krallen zerfetzten Kleidung, als der Schatten unter ihm hinwegglitt und ihm eine Gabel in den Oberschenkel stieß. Ein weiterer Ghoul glitt an seine Seite und rammte ein Messer in seine Schulter. Duke schnappte nach ihm und schmeckte das verweste Fleisch auf seiner Zunge. Aber nach dem Bruchteil einer Sekunde, die es dauerte, seine Kiefer zu schließen, schlossen sie sich um nichts als Luft. Das nächste Wesen aus verschwimmender Dunkelheit sauste vorbei und schlitzte Dukes Unterarm auf. Es war ein oberflächlicher Schnitt, eigentlich kaum ein Kratzer. Doch es brannte wie ein Papierschnitt, der mit 5 Kilo Salz und 20 Litern Zitronensaft übergossen wird. Genauso wie die anderen Wunden. Es war das Silber, das sein Blut kochen ließ und seine Muskeln vergiftete. Die Ghule kicherten trocken. Sie spielten mit ihm. Er war nicht daran gewöhnt, bei einem Kampf derart einstecken zu müssen. Eigentlich sollte er das Raubtier sein, nicht die Beute. Die Schatten schossen um ihn herum und brachten ihm jedes Mal, wenn sie an ihm vorbeikamen, oberflächliche Schnitte bei. Knurrend tat er sein Bestes, sie abzuwehren, doch sie entkamen seinen Krallen spielend. Jeder Schnitt machte ihn langsamer und schwächer. Blut gerann in seinem schwarzen Fell und tropfte auf den Boden. Die meisten Wunden waren Fleischwunden. 1000 glühende Fleischwunden. Die Küchentür schwang auf und Loretta erschien, eine blendende Taschenlampe in der einen Hand schwenkend, eine Schrotflinte in der anderen. Sie richtete den Lichtstrahl auf Duke. Die Ghule wurden sofort zu realen, materiellen Geschöpfen.
Gütiger Gott!
Die Ghule erstarrten in der plötzlichen Helligkeit. Aufheulend bedeckten sie ihre Augen. Sheriff Cobb schoss. Der Kopf eines Ghouls zuckte und das Wesen fiel hin, allerdings nur, um sich wieder aufzuraffen. Cobb feuerte noch zweimal in die Brust des Ghouls. Der taumelte rückwärts, blieb aber auf den Füßen. Die grünhäutige Kreatur beugte sich zum Sprung bereit nach vorn und warf ihm einen verärgerten Blick zu. Nicht wütend oder zornig, einfach genervt und vielleicht sogar amüsiert, nach dem Grinsen auf seinen krummen Lippen zu urteilen. Die Ghule krochen auf die dunklen Ecken des Diners zu, aber einer war nicht schnell genug. Duke erwischte ihn am Bein und zerrte ihn zurück. Er zischte und spuckte und wand sich, als er ihn am Boden festnagelte. Genussvoll zog er den Kopf des Ghuls zurück. Der dünne Hals brach. Verfaultes Fleisch trennte sich. Duke riss den Kopf ab. Der Kopf durchbohrte ihn mit Blicken, während er ihn wegwarf. Der enthauptete Körper wand sich weiterhin. Duke riss innerhalb von Sekunden die Gliedmaßen des Scheusals ab, eines nach dem anderen. Er brach zusätzlich das Rückgrat des Rumpfes. Die Einzelteile des Ghouls bewegten sich noch immer. Sein Kopf zischte wütend. Aber ein Ghoul in Einzelteilen war relativ harmlos, wenn man nicht dumm genug war, einen Zeh in seinen fauchenden Mund zu stecken. Loretta schwenkte das Licht ihrer Taschenlampe über das Diner. Ghule wichen vor dem Licht zurück. Eine Kreatur drängte sich in eine Ecke. Sie blinzelte, beschattete ihre Augen und stieß ein tiefes, bestialisches Fauchen aus. Die Taschenlampe wurde schwächer. Duke stürzte sich auf den Ghoul. Er packte ihn am Kragen seines angeschimmelten Anzugs und hob eine der Krallenhände. Das Licht ging aus. Der flüssige Ghoul sickerte ihm durch die Finger. Duke hieb nach dem Schatten. Er quiekte. Ein Stück Schwärze schoss im Bogen durch die Luft, platschte auf den Boden und wurde zu einem zuckenden Arm. Duke schlug noch einmal zu, doch der Ghoul glitt davon. Loretta fummelte an der erloschenen Taschenlampe herum, aber sie war in Ordnung. Nichts, was sie hätte reparieren können. Ein Ghoul erschien neben ihr. Sie schlug mit der Taschenlampe und dem Gewehrlauf auf den Schatten ein. Irgendwie verfehlte sie ihn. Der Ghoul glitt unter sie und hob sie in die Luft. Er zitterte unter ihrem enormen Gewicht und warf sie über die Theke. Loretta krachte mit einem ungeheuren Rums auf die Fliesen. Cobb drehte sich und feuerte aus nächster Nähe. Die Kreatur versuchte nicht, aus dem Weg zu gehen. Sie schwebte einfach, wo sie war. Aber er verfehlte sie. Der Ghoul fixierte ihn mit Augen, die nur aus winzigen roten und gelben Punkten bestanden. Dann bewegte er sich fort und ignorierte den Sterblichen, um sich wieder dem Werwolf zuzuwenden. Duke ging in eine gekrümmte Kampfposition über, als vier Schatten von allen Seiten näher rückten. Mit allen konnte er es nicht aufnehmen. Nicht, solange sie Silber und die Dunkelheit auf ihrer Seite hatten. Vielleicht mit einem oder, wenn er großes Glück hatte, mit zweien, bevor sie beschlossen, mit den Spielchen aufzuhören und eine Gabel in sein Herz zu rammen. Die Ghule nahm gerade genug Gestalt an, dass er das Grinsen auf ihren eingefallenen Gesichtern sehen konnte. Duke hatte immer gewusst, dass es einmal so enden würde. Nicht genau so, aber ein gewaltsamer Tod schien das unausweichliche Ende des Fluchs der Lykanthropie zu sein. Werwölfe starben nicht an Altersschwäche. Die Scheinwerfer von Sheriff Cobbs Polizeiwagen leuchteten auf. Blendend weißes Licht strahlte durch die Fenster. Duke entblößte seine Zähne zu einem geifernden Lächeln. Er stürzte sich auf einen Ghoul und versenkte seine Reißzähne in dessen Hals. Fleisch und Knochen rissen ab. Der Kopf des Ghouls fiel nach hinten, nur noch gehalten von zerfetzter Haut. Er packte die Beine der Kreatur. Mit wildem Gebrüll zog er daran und spaltete den Ghoul bis zum Unterleib. Der Ghoul knurrte und wand sich in dem vergeblichen Versuch, mit seinem zerfleischten Körper stehen zu bleiben. Ein weiteres totes Ding mit nur einem Bein taumelte auf Duke zu. Er stieß seine unhandliche Last zur Seite und zog die Klauen durch seine Brust. Die Ghule zischten den Ruf der Dunkelheit, um dieses neu hinzugekommene Licht auszulöschen. Bevor ihre Kräfte wirken konnten, gingen die Scheinwerfer von selbst aus. Nur für eine Sekunde. Dann wieder an. Und das plötzliche Licht stürzte die Ghule in Verwirrung. Während Duke den einbeinigen Ghul in Stücke riss, richteten die anderen beiden wandelnden Leichen ihre Aufmerksamkeit auf eine leichtere Beute. Sie liefen in der langsamen Gangart in lichtgebadeter Ghule auf Sheriff Cobb zu. Cobb stopfte die sechste Kugel in seinen Revolver und knallte den Zylinder zu. Er feuerte zweimal in den Kopf des Ghuls. Der schwankte, fiel aber nicht. Nicht, dass Cobb das erwartet hätte. Er hoffte nur, ihn so lange zu beschäftigen, bis Duke sein momentanes Projekt ganz zerreißen konnte. Er leerte das Magazin auf den nächsten Ghoul. Der zuckte und wand sich, rückte aber stetig vor. Die beiden letzten Ghule leckten sich die höhnisch grinsenden Lippen mit schwarzen Zungen. Cobb senkte sein Revolver. Die Waffe schien ihnen gegenüber nutzlos zu sein. Und der riesige Werwolf, der sich von hinten an sie heranschlich, hatte offenbar alles im Griff. Ein tiefes Grollen kam aus Dukes Kehle und die wandelnden Leichen drehten sich herum, um sich ihm entgegenzustellen. Der nächste Augenblick bot ein verschwommenes Gewirr aus werwölfischer Grausamkeit und kreischenden Ghulen. Selbst verwundet wie er war, war Duke einem paar Ghule mehr als gewachsen, auch Ghulen, die mit Silberbesteck bewaffnet waren. Als Sheriff von Rockwood County hatte Marshall Cobb viele schreckliche Dinge gesehen und sich nicht einmal abgewandt. Jetzt aber, als die Ghule von Dukes glänzenden Krallen grausam zerfetzt wurden, tat er es doch. Nicht aus Angst oder Ekel, sondern um sich vor all den herumfliegenden Stücken zu schützen. Er drehte sich erst wieder um, als das ganze Geschrei schließlich verstummt war. Duke stand in einer Sammlung von sich windenden Körperteilen. Die Lichter des Diners gingen plötzlich wieder an und offenbarten die Gliedmaßen und Rümpfe, die überall im Raum verstreut herumlagen. Die Beine zuckten, die Krallenhände trommelten mit den Fingern auf den Boden, die Köpfe rollten in engen Kreisen herum, auf der Suche nach einem unvorsichtig platzierten Knöchel, in den sie ihre Zähne schlagen konnten. Cobb steckte seinen Revolver zurück ins Halfter und sah nach Loretta. Sie setzte sich auf.
»Mir geht's gut, Marshall.« Da ist schon mehr als ein kleiner Sturz nötig, um mich zu verletzen.
Sie mühte sich ab, um ihr Gewicht wieder auf die Beine zu bekommen.
Was zum Teufel sind das für Dinger? Das sind doch keine Zombies.
Ghule, antwortete Duke. Halb Zombie, halb lebender Schatten.
Wie bringt man sie um?
Naja, man kann sie verbrennen, aber das stinkt tagelang. Oder man kann auf die Sonne warten und sie schmelzen lassen. Das hinterlässt natürlich eine höllische Schweinerei.
Loretta runzelte die Stirn.
Nicht in meinem Diner. Auf keinen Fall.
Sie ging in den Nebenraum, um ihren Besen zu holen. Earl kam durch die zersplitterte Vordertür herein.
Alles okay hier drin? Jesus, siehst du scheiße aus, Duke.
Der Werwolf stellte einen umgefallenen Stuhl auf und setzte sich. Er war eine einzige große Wunde, aber es war nicht so schlimm, wie es aussah. Die Schnitte fingen schon an, sich zu schließen. Es würde ein paar Tage dauern, bis sie völlig verheilt waren. Und weil sie ihm mit Silber zugefügt worden waren, würden vermutlich ein paar Narben zurückbleiben, um ihn an diese Nacht zu erinnern.
Gute Idee mit den Scheinwerfern, Earl.
Danke.
Bei dir alles in Ordnung?
Der Vampir schaute auf das Loch in seiner Brust hinunter.
Oh, das? Das ist nichts. Nur ein Kratzer.
Loretta erschien wieder. Brummelnd fegte sie die zerstückelten Ghule und die Glasscherben zur Tür hinaus. Tammy gab ihren Ghulen 2 Stunden, um den Auftrag auszuführen. Das war mehr als genug Zeit, schätzte sie. Dann stiegen sie und Chet auf sein Motorrad und fuhren los, um sich den Schaden anzusehen, den ihre Lakaien angerichtet hatten. Sie konnte es kaum erwarten, das Gemetzel zu sehen. Als sich aber das Motorrad dem Diner näherte, wusste Tammy, dass etwas furchtbar schiefgelaufen war. Die Lichter brannten und ein Haufen von Körperteilen war unter dem grellen Neonlicht aufgeschichtet worden. Zuerst nahm sie an, es seien die Stücke derer, die es gewagt hatten, sich ihr entgegenzustellen, von ihren Lakaien als ein Opfer für ihre Herren aufgestapelt. Dann bemerkte sie ihre grüne Farbe. Und als Chet auf dem Parkplatz anhielt, kam Lorettas kolossale Gestalt mit einem Mülleimer aus Aluminium aus dem Diner gestiefelt. Sie kippte den Inhalt des Diners auf den Haufen und fügte der Mischung eine weitere Ladung sich krümmender Gliedmaßen, fauchender Köpfe und sich windender Rümpfe hinzu. Loretta griff in den Eimer und zog eine Handvoll Innereien heraus. Sie warf sie achtlos zu den anderen Einzelteilen.
»Nabend, Kinder!«
Tammy starrte sie mit offenem Mund an. Loretta wischte sich die fettigen Finger an ihrer Schürze ab und ging wieder hinein. Tammy umrundete den Haufen. Die Ghule wandten den Blick ab und knirschten verlegen mit den Zähnen. So hätte es nicht kommen dürfen. 5 Ghule, anständig bewaffnet, waren einem Vampir, einem Werwolf und einer fetten Kellnerin mehr als gewachsen. Aber ihre Lakaien lagen vor ihr, als wogendes Denkmal einer weiteren Niederlage.
»Was jetzt?« fragte Chet.
Vor Wut kochend, schnappte sie sich einen Kopf und stopfte ihn in ihren Rucksack. Er wollte nicht so recht hineinpassen, deshalb hielt sie den Rucksack einfach nur zu, weil sie den Reißverschluss nicht zubekam.
»Fahr mich nach Hause.«
Die Nacht war noch jung und Chet war immer noch geil. Aber er kannte sie gut genug, um nicht mit ihr zu diskutieren, wenn sie so war wie jetzt. Sie war schon immer ein verrücktes Huhn gewesen, das sein verrücktes Huhnzeug machte. Aber wenn dieser Ton in ihrer Stimme lag und die Dunkelheit in ihre Augen stieg, wurde sie sogar für ihn zu seltsam, als dass er es ignorieren konnte. In solchen Momenten konnte er die bösartige Macht ihrer Seele, kälter als ein Eiszapfen in der Gurgel, spüren. Er raste zu ihrem Haus, nur zu froh, sie loszuwerden.
»Also, wir sehen uns morgen«, sagte er.
Sie sprang vom Motorrad und rannte ins Haus.
»Oder so ähnlich«, seufzte er.
Tammy stürmte in ihr Zimmer. Ihr Dad war in einen John-Wayne-Film vertieft, ihre Mutter mit Stricken beschäftigt. Sie strickte ständig Dinge, die niemals jemand trug. Schals, Handschuhe, Pullover und andere Winterklamotten, die in einer höllischen Wüste wie Rockwood keinerlei Zweck erfüllten. Tammy schloss die Tür und drehte sehr leise den Schlüssel. Wenn ihr Vater hörte, dass sie abschloss, würde er angerannt kommen und sie beschuldigen, Dope zu rauchen oder etwas ähnlich Dummes getan zu haben. Dann holte sie den Ghulkopf aus dem Rucksack und legte ihn auf ihre Kommode. Der Kopf fauchte. Er streckte die Zunge heraus und ließ das zerknitterte Ding um seinen lippenlosen Mund kreisen.
»Halt den Mund!«
knurrte sie. Der Ghul schielte sie wütend an und öffnete seinen Mund, als wolle er heulen. Sie stopfte eine Socke in die klaffende Öffnung. Der Kopf antwortete mit seinem schönsten, sockengedämpften Schrei. Tammy beugte sich so nah heran, dass ihre Nase beinahe das offene Loch berührte, das dort anstatt der Nase des Ghuls klaffte.
»Hör sofort auf damit!«
Der Kopf des Ghuls senkte sich und rollte fast auf den Boden. Mit einer Grimasse spuckte er die Socke aus. Die Sprache der Ghule war die Sprache des Abgrunds. Ein Dialekt aus Fauchen, Knurren, Grollen und anderen unerfreulichen Geräuschen. Tammy verstand sie, wie es nur eine echte Herrin der Dunkelheit konnte. Genauso wie sie in der Lage war, verschiedene Gesichtsausdrücke der Ghule zu deuten, die alle subtile Variationen von starren und finsteren Blicken waren.
»Tut mir furchtbar leid, Herrin«, entschuldigte sich der Kopf, »aber ich habe einen Ruf zu verlieren. Es kommt nicht oft vor, dass man mich Form annehmen lässt, und ich würde es gern genießen, solange ich kann.«
Tammy saß auf der Bettkante.
»Was ist passiert?«
»Das Ganze ist ziemlich schief gegangen, aber es war nicht unsere Schuld.«
»Wessen Schuld war es denn dann?«
»Wenn du mich so fragst, wage ich zu sagen, dass es deine war, Herrin.«
Tammy griff nach einem Stift und steckte ihn dem Ghul ins Auge.
»Wie furchtbar kindisch«,
murrte dieser.
»Was ist schiefgelaufen?«
»Die Hüterin des Friedhofs. Sie rettete den Vampir, der den Werwolf rettete, der die Sterblichen rettete. Wir waren nicht auf einen Geist vorbereitet. Gegen die können wir sowieso nichts ausrichten. Es war also wirklich nicht unsere Schuld, oder? Man kann nicht Ghule auf Geister hetzen und erwarten, dass man gewinnt, oder?«
»Halt's Maul!«
»Ich habe nur auf deine Frage geantwortet, Herrin. Kein Grund, jetzt schnippisch zu werden, nur weil du es vermasselt hast.«
Tammy rieb ihre Hände aneinander.
»Schei beißebe, fibickebin, färberdaband!«
Der Kopf ging in Flammen auf.
»Also wirklich, Herrin, wie kindisch!«
Der Ghul fackelte hoch wie Pyropapier. Zurück blieb nur ein kleines Häufchen Asche, das sie in den Papierkorb fegte. Die nächste halbe Stunde verbrachte sie damit, über Kopfhörer Musik zu hören und ihre Lage zu sondieren. Alles schien schief zu gehen. Sie stellte ihr großes Schicksal in Frage. Sie war ein Teenager und neigte zu Momenten der Angst und des Selbsthasses. Wenn solche Momente sie überfielen, gab es nur eins, was sie tun konnte. Sie musste mit den Geistern reden. Sie hatte ein einfaches Kommunikationsmittel ganz unten in ihrem Schrank, irgendwo zwischen ihrem Dame und dem Pachisi-Spiel. Dort fischte sie herum und zog ihr Ouija-Brett heraus. Sie hatte es gekauft, als sie mit ihren okkulten Nebenbeschäftigungen angefangen hatte und hatte schnell gemerkt, wie absolut nutzlos es war. Nicht, dass es unter den richtigen Umständen keine Geister herbeirufen konnte, vor allem bei Partys, denn die Toten freuten sich immer über eine Einladung zu einer ordentlichen Party. Es gab so wenige gute Partys auf der anderen Seite. Aber die Art von Geistern, die durch das Brett geleitet wurden, war ihre Zeit kaum wert. Tammy warf es beiseite und grub tiefer, bis sie auf das Objekt ihrer Begierde stieß, ihren Magic 8-Ball. Als ein Mittel zur Kommunikation mit Geistern waren die meisten Magic 8-Balls nicht viel besser oder schlechter als Ouija-Bretter. Dieser hier jedoch war anders. Er war mit dem blauen Blut von Gorkamus Halaftoteka, der Königin der ungeborenen Schrecken, gefüllt. Und statt jedes Mal einen Geist anrufen zu müssen, was immer eine unzuverlässige Methode war, hatte Tammy bereits eine Seele dauerhaft in der Kugel gebunden. Sie setzte sich mit gekreuzten Beinen auf ihr Brett, reinigte ihre Gedanken und schüttelte den Geist wach. Dann erklärte sie ihrem 8-Ball die Lage, fragte ihn, was sie tun sollte, und schüttelte ihn noch einmal kräftig. Sie spähte durch sein winziges Fenster und wartete darauf, dass das dreckige Dingsbums mit seiner Antwort auftauchte. »Antwort unklar«, sagte der Ball. Tammy rüttelte die Kugel noch einmal. Eigensinnig hielt sie an ihrer Meinung fest. »Antwort unklar«. Sie gab ihr einen harten Klaps. Das Dingsbums tauchte in die düsteren Tiefen hinab und erschien mit einer neuen Nachricht. »Verpiss dich!« Sie rollte den Ball in kleinen Kreisen auf ihrem Bett. Der Geist darin war zwar als Quelle von Ratschlägen unbezahlbar, konnte aber manchmal unkooperativ sein. Eigentlich sogar meistens. Sie konnte es ihm nicht wirklich übel nehmen. Es musste echt beschissen sein, den ganzen Tag in der hintersten Ecke eines dunklen Schranks zu verbringen. Doch es war seine eigene Schuld. Schließlich hatte er sie pausenlos genervt, als er sich noch frei hatte bewegen können.
»Jetzt benimm dich doch nicht wie ein Baby. Du würdest nicht in dieser Scheiße stecken, wenn du dir deine Chance nicht von vornherein versaut hättest. Du wärst jetzt ein lebender Gott und würdest mich nicht brauchen.«
Das blaue Blut blubberte und wurde schwarz.
»Halt's Maul!« »Na gut. Wenn du mir nicht helfen willst, kann ich dich nicht zwingen. Ich werde den Weg nie öffnen, aber damit kann ich umgehen. Ich werde einfach meinen Abschluss machen, nach Kalifornien gehen und Schauspielerin werden. Jeder kann das.«
Das traf allerdings zu. Da ihr gekürztes Necronomicon die neueste Ausgabe war, enthielt es 2 Dutzend Rituale zu diesem speziellen Thema. Alles von einer 3-stündigen Beschwörung, die ihr eine Sitcom zur besten Sendezeit garantieren würde, bis hin zu einer ausgeklügelten Menschenopferzeremonie, die dem engagierten Ausführenden einen Vertrag über 3 Kinofilme mit jedem beliebigen großen Studio an Land zog.
»Es ist nicht meine erste Wahl«, gestand Tammy dem Geist, »aber es wird sicher auch gut. Während du die nächsten 500 Jahre in einer kleinen schwarzen Kugel in einer Blechdose auf dem Grund von Old Lady Riddlers Brunnen verbringen wirst.«
Sie drehte die Kugel, um ihre Antwort zu lesen. Alle Zeichen deuten auf Nein. Das Dingsbums tauchte ab und erschien wieder, um hinzuzufügen: »Und jetzt verpiss dich!« Tammy gab es auf, mit dem Geist zu diskutieren. Das funktionierte normalerweise sowieso nicht. Der Geist im Inneren war von einzigartiger Sturheit und Entschlossenheit besessen. Er war nicht wegen einer schrecklichen Tragödie oder wegen ungelöster Angelegenheiten ein Gespenst. Er weigerte sich einfach, ins Jenseits überzugehen, weil er es nicht wollte. Wenige Leute besaßen die Willenskraft, den Sog des endgültigen Todes zu bekämpfen. Aber so starrköpfig er auch war, niemand stellte sich zwischen Tammy und ihr Schicksal. Folter kam nicht in Frage. Geister konnte man nur schwer effektiv quälen. Also verfiel sie auf ihr letztes Mittel: Bestechung.
»In Ordnung. Ich schlage dir ein Geschäft vor. In 10 Minuten kommt Bonanza.«
Die Kugel zitterte. Die Cartwrights waren die größte Schwäche des Geistes. Er hatte ihr einmal erklärt, dass die Ponderosa Ranch das perfekte Arbeitsmodell der Hierarchie der alten Götter war. Als sie mehr über diese geheime Welt lernte, verstand sie, was er meinte. Als sie die Ähnlichkeiten zwischen Lorne Green und Tugyaoya Royatskel, der dessen Name nicht gesprochen werden kann, sah und Little Joe als Azulra, Verkörperung der wütenden Impulse, erkannte, passte alles zusammen. Fast war es, als hätten die alten Götter selbst unmerklich durch den Schleier gegriffen und zur Produktion der Serie beigetragen. Der Geist glaubte daran. Außerdem glaubte er, dass die unsichtbaren Wächter des Lichts darauf geantwortet hatten, indem sie die Produktion von Herzbube mit 2 Damen anregten. Und dass die alten Götter den Gegenschlag in Form der Wiederholungen von Typisch Lucy geführt hatten. So ging es hin und her. Der ewige Kampf zwischen Licht und Dunkelheit wurde an vielen Fronten ausgetragen. Syndikatsbildung bei den Fernsehsendern war nur eine davon.
»Neuer Versuch«, sagte die Kugel.
Nur ungern bot sie mehr an. Sie wollte den Geist nicht verwöhnen. Aber sie brauchte wirklich seine Hilfe.
»Okay. Du kannst außerdem 3 Engel für Charlie und Ein Duke kommt selten allein schauen. Aber danach geht's sofort wieder zurück in den Schrank.«
Ein paar heller, blauer Augen erschienen im Fenster des 8-Balls.
»Wiederhole deine Frage. Alles wird sich klären.«
Guilds All-Night Diner hatte viele Auseinandersetzungen gesehen. Epische Kämpfe zwischen den Lebenden und den Toten, Kakerlaken und Kammerjägern, Asbestisolierung und dem Gesundheitsamt. Diese Zusammenstöße, oft Orgien mutwilliger Gewalt, verblassten im Vergleich zu diesem jüngsten Krieg der Willenskräfte. Loretta und Sheriff Cobb starrten sich an. Er stand hoch aufgerichtet und steif vor ihr, die Hände am Gürtel. Sie verschränkte die dicken Arme über ihrer ausladenden Brust. Das war kein einfaches Unterfangen, doch es half, um ihrer unerschütterlichen Entschlossenheit Ausdruck zu verleihen. Sollte es zu Handgreiflichkeiten kommen, hatte Cobb einen schweren Stand. Sie war mindestens 100 Pfund schwerer als er.
Trotzdem behauptete sich Cobb mit dem Mut eines Mannes, der gesehen hatte, wie Schafe plötzlich explodiert waren und sich das Ergebnis später stückchenweise wieder hatte abwaschen müssen.
»Tut mir leid, Loretta. Ich muss den Laden schließen.«
Ihre Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen zwischen ihren Pausbacken und den zusammengezogenen Augenbrauen.
»Ich will keine Diskussion mehr«, fuhr er fort. »Ich hab dir letztes Mal gesagt, wenn es noch einmal Ärger gibt, muss ich es tun.«
»Also«, knurrte sie durch missbilligend zusammengekniffene Lippen, »du kannst doch diesen kleinen Zwischenfall nicht mitzählen. Keiner wurde verletzt.«
»Wäre aber möglich gewesen. Ich will gar nicht dran denken, was hätte passieren können, wenn diese beiden Jungs heute Abend nicht hier gewesen wären.«
»Scheiße, Marshall. Ich hätte das trotzdem hinbekommen.«
»Und wenn du es nicht geschafft hättest?«
»Ich hätte es geschafft.«
»Verdammte Scheiße. Irgendwas stimmt in diesem Laden nicht. Hier ist was Böses am Werk. Ich fange an zu glauben, dass der alte Gil nicht einfach nur abgehauen ist. Dass die Sache mit dem Diner womöglich was mit seinem Verschwinden zu tun hat.«
»Vorsicht, Marshall. Nichts gegen den alten Gil. Er war so ein mickriger Kerl. Der könnte genauso gut von Kojoten weggeschleppt worden sein, wie du sehr genau weißt. Ich kann übrigens auf mich selbst aufpassen.«
»Und wenn du es nicht kannst?«
»Ich kann.«
»Aber wenn du es nicht kannst?«
»Ich kann.«
Er schüttelte den Kopf.
»In Ordnung, Loretta. Wenn du dich selbst in Gefahr bringen willst, ist das deine Sache. Aber was wäre, wenn heute Abend Gäste da gewesen wären? Sie haben ein Recht auf ein Essen, ohne riskieren zu müssen, dass ihnen das Gesicht abgebissen wird.«
»Ach, komm schon, nicht das schon wieder!«
Sie schnaubte.
»Hör zu, der Kerl hätte seine Nase nicht verloren, wenn er schlau genug gewesen wäre, die Zombies mir zu überlassen.«
»Wie dem auch sei, ich habe keine Wahl.«
Cobb legte ihr eine Hand auf die Schulter.
»Wenn du darauf bestehst, diesen Laden geöffnet zu lassen, muss ich dich verhaften. Ich will das bestimmt nicht tun, aber du weißt, dass ich es tun werde.«
Sie zuckte zusammen.
»Ist ja schon gut.«
»Okay. Mach dir keine Sorgen. Es wird nicht dauerhaft sein. Nur bis wir herausfinden, wer für das Ganze verantwortlich ist. Weißt du, wo du in der Zwischenzeit bleiben kannst?«
»Oh nein, Marshall. Du kannst mich vielleicht aus dem Geschäft werfen, aber du kannst mich nicht zwingen zu gehen. Niemand vertreibt mich von hier.«
»Es ist gefährlich«, sagte er.
»Ich gehe nicht.«
»Es ist genau genommen nicht mal dein Eigentum.«
»Vielleicht nicht vor dem Gesetz, aber ich habe es mir verdient. Und niemand, nicht Zombies oder Ghule oder sogar der Teufel selbst, bringt mich hier raus.«
Sie ordnete den kleinen Turm wirrer blonder Haare auf ihrem Kopf und stapfte in die Küche. Cobb wusste, dass die Diskussion vorbei war. Wenn sich Loretta etwas in den Kopf gesetzt hatte, konnte nichts in der Welt ihre Meinung ändern. Sein einziger Ausweg war, sie ins Gefängnis zu stecken. Das wollte er jedoch nicht tun. Im Laufe seiner Karriere hatte das Gefängnis nur eine Handvoll Gefangener gesehen, größtenteils ruhestörende Betrunkene und rauflustige Durchreisende. Und natürlich Velma Gladstone, die alle 4 Monate, wenn der Gladstone-Fluch zuschlug und sie zu einem blutrünstigen Spinnenratten-Piranha-Ding wurde, das versuchte, die Haustiere der Familie zu verschlingen und Eier in ihren Besitzern einzunisten, darum bat, weggesperrt zu werden. Während ihrer Anfälle konnte Velma einen ganz schönen Krawall veranstalten, aber irgendetwas sagte Cobb, dass das im Vergleich zu dem Koller, den Loretta hinter Gittern bekommen würde, gar nichts war. Seufzend ging er hinaus. Duke und Earl lehnten an ihrem Pickup, tranken Cola und warfen Steine auf den Ghoulhaufen. Der Gestank des Todes hatte eine wild gemischte Schar Raben, Geier und Eulen angezogen. Sie drängten sich auf dem Dach und dem Neonschild des Diners, schien von dem Angebot an grünem, zappelndem Fleisch aber bisher abgeschreckt. Duke hatte sein letztes Outfit zerstört und ein paar Ersatzklamotten aus Earls Koffer angezogen. Die Jeans waren ganz dünn geschabt und an den Knien klafften Löcher. Sein gebartigtes T-Shirt, Größe XXL, war immer noch um 1x zu klein. Der Baumwollstoff spannte sich über seinem Bauch und sah sehr nach einem Damm aus, kurz vor dem Brechen. Seine Lieblingswanderstiefel, jetzt nur noch Lederfetzen, hatte er durch 2 ungleiche, gefälschte Markenturnschuhe ersetzt. Earl hatte sich noch nicht umgezogen, trotz des langen Risses in Shirt und Overall, wo der Pfahl so grob hindurchgestoßen worden war. Die Wunde schloss sich nur langsam und jeder, der genauer hinsah, konnte ein paar Zentimeter unterhalb des Muskelgewebes sehen. Sheriff Cobb stellte sich neben sie an den Kotflügel des Pickups. »Höllische Sauerei, was, Jungs? Seid ihr sicher, dass diese Dinger nicht mehr gefährlich sind?«
»Erb«,
antwortete Earl. »Und bei Sonnenaufgang schmelzen sie?«
»Machen sie immer«,
antwortete Duke. Der Sheriff nickte, mehr für sich selbst als für jemand anderen. Eine schrille weibliche Stimme quäkte aus dem Funkgerät in seinem Streifenwagen. Er latschte hinüber und griff durch das Fenster nach dem Gerät.
»Was ist los, Wendy?«
Das Funkgerät antwortete mit einem Durcheinander aus knatternden Geräuschen, die weder Earl noch Duke verstanden.
»Kapiert. Bin schon unterwegs.«
Cobb steckte das Funkgerät zurück in den Wagen.
»Sieht aus, als wäre das eine von diesen Nächten. Die Wilkins Ranch hat mal wieder ein Chupacabra-Problem.« »Klingt eher nach einem Fall fürs Tierheim«,
sagte Earl.
»Gleichzeitig bin ich auch der örtliche Hundefänger. Kommt mit der Dienstmarke.«
Cobb stieg in seinen Streifenwagen.
»Ich schätze, dann ist ja hier alles in Ordnung. War nett, Sie endlich kennengelernt zu haben, Earl. Wie war nochmal Ihr Nachname?«
»Renfield«, sagte Earl.
Cobb grinste verschlagen.
»Habt ihr vor, länger hier zu bleiben, Jungs?«
»Eigentlich«,
begann Earl.
»Wir sind mindestens noch die nächsten paar Tage da«, unterbrach ihn Duke.
»Ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn Sie ein Auge auf Loretta haben könnten. Will nicht, dass ihr was passiert, nur weil sie zu stur ist und sich nicht darum schert, was gut für sie wäre.«
Er tippte an seinen Stetson.
»Schönen Abend noch.«
Dann startete er den Motor und fuhr davon.
So, das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens Der Hexer, eine Adaption des Edgar-Wallace-Romans von Autor Matthias Käther. Mit Detlef Bierstedt, Tobias Kluckert, Tanja Fornaro, Sabine Arnhold, Nico Sablik, Erich Reuker, Musiker Dirk Wilhelm, Geräuschemacher Jörg Klinkenberg und mir. Aufgeführt auf Schloss Marienburg am 24. August. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.